Die Kinderheilkunde hat in den letzten Jahrzehnten große Erfolge, gerade bei der Verbesserung der künstlichen Ernährung unserer Säuglinge gehabt. Trotzdem muss die Frauenmilchernährung auch heute noch als unerreicht gelten. Dabei bezieht sich der Ernährungserfolg nicht etwa nur auf die Verhütung von Darmkrankheiten. Das Brustkind ist vielmehr vor fast sämtlichen Erkrankungen geschützt. Gleichgültig, ob es sich um Mangelkrankheiten oder um Infektionen handelt. Ein Vergleich zwischen der Säuglingssterblichkeit der Brustkinder und der mit Tiermilch ernährten Kinder ergibt, dass von den künstlich ernährten Säuglingen dreimal so viel sterben wie von den gestillten. Sogar noch im zweiten Lebensjahr zeigen die Sterblichkeitszahlen, dass die gestillten Kinder widerstandsfähiger sind als die künstlich ernährten. Diese Schutzwirkung der Frauenmilch beruht auf mehreren Eigenschaften. Die Muttermilch enthält alle Stoffe, die das Kind zum Aufbau seines Körpers und für seinen Stoffwechsel braucht. Sie wird frei von Krankheitskeimen, körperwarm zugeführt in einer Menge, die dem Bedarf des Kindes angepasst ist. Die Frauenmilch enthält alle Stoffe, die eine Infektionsabwehr bewirken. Besonders die Vormilch, das Kolostrum, ist reich an diesen Eiweißkörpern. Außer diesen Schutzstoffen spielen noch andere für die Frauenmilch charakteristische Eiweißkörper eine Rolle. Eine weitere Bedeutung kommt den besonderen Darmkeimen des Brustkindes zu. Im Dickdarm des Menschen, wie aller Säugetiere, leben normalerweise Milliarden von Bakterien, welche die Nahrungsstoffe verbrauchen, die der Darm nicht ausgenutzt hat. Der normale Bewohner des menschlichen Darmes ist der Kolibacillus, der imstande ist, sowohl eine Gärung, das heißt eine Spaltung von Kohlenhydraten, als auch eine Fäulnis, das heißt die Spaltung von Eiweißkörpern, zu verursachen. Im Darm des Brustkindes lebt ein vollkommen anderer Keim, der Bifidus bacillus. Er vermag keinerlei Fäulnis zu erregen, sondern kann nur eine Gärung verursachen. Aus diesem Grunde riechen die Frauenmilchstühle säuerlich und im Gegensatz zu den Fäulnisstühlen der größeren Kinder aromatisch nach den Spaltprodukten der Gärung. Es ist zu vermuten, dass die Bifidusbakterien Stoffe bilden, die dem Kinde nützlich sind. Aber allein schon die Milchsäureentstehung bei der Gärung im Säuglingsdarm hat ihre Bedeutung. Denn dadurch werden die gewissermaßen stets auf der Lauer liegenden Kolikeime in ihrem Wachstum gehemmt. Gerade diese Kolibakterien sind es häufig, die mit ihren Spaltprodukten Schaden anrichten. Absolute Stillunfähigkeit ist sehr selten. Aber eine ungenügende Absonderung der Brustmilch ist in allen Kulturländern zu einer häufigen Erscheinung geworden. Wenn wir uns nun überzeugt haben, dass die Frauenmilch jeder künstlichen Ernährung überlegen ist, werden wir prüfen, was wir dann zur Erhöhung der Milchbildung tun können. Die verbreitete Meinung, dass durch eine besonders reiche Ernährung die Muttermilchabsonderung verstärkt werden könne, besteht zu Unrecht. Nur bei wirklichem Hunger tritt eine Verminderung der Brustmilchbildung ein. Bei einer normalen Ernährung bedarf es beim Menschen keiner zusätzlichen Kost. Was die Mutter für die Bildung der Brustmilch braucht, vermittelt ihr das Durst- und Hungergefühl ohne zusätzliche Regelung. So ist der Genuss von Milch, Suppen oder Flüssigkeit über das Durst- und Hungergefühl hinaus vollkommen unnötig. Da viele Frauen infolge der Umstellung des Hormonhaushaltes nach der Geburt zum Dickwerden neigen, kann eine unnötige Zufuhr von Flüssigkeit und Nahrung eher Schaden stiften. Der Nahrungsbedarf der Mutter stellt sich somit selbsttätig auf den Mehrverbrauch durch die Stillleistung ein. Medikamente oder Wirkstoffe, die eine bereits milchabsondernde Brust zu erhöhter Leistung veranlassen könnten, gibt es nicht. Wir brauchen nun aber keineswegs untätig zuzuschauen, sondern können auf sehr einfache Weise Einfluss auf den zunächst verwickelt erscheinenden Mechanismus der Milchbildung nehmen. Das Wachstum der Brustdrüse wird durch das weibliche Geschlechtshormon verursacht, das zunächst von den Eierstöcken gebildet wird, während der Schwangerschaft aber vorwiegend vom Mutterkuchen ausgeht. Die eigentliche Milchabsonderung wird durch ein Hormon des Hirnanhanges verursacht, das Laktationshormon. Aber dieses Hormon kann nicht zur Wirkung kommen, solange die großen Mengen von weiblichen Geschlechtshormonen im Blute kreisen. Erst wenn mit der Ausstoßung des Mutterkuchens nach der Geburt das weibliche Geschlechtshormon aus dem Blute verschwindet, wird das Laktationshormon frei und die Brustmilch schießt ein. Das Laktationshormon ist übrigens ein interessanter Stoff. Spritzt man es Tauben ein, so kommt es zur Absonderung der Kropfmilch. Und zwar mit solcher Sicherheit, dass an dieser Erscheinung das Laktationshormon getestet wird. Und spritzt man das Laktationshormon männlichen Ratten, so entwickeln sich aus den Tieren, die sonst ihre Jungen aufzufressen suchen, liebevolle Mütter, die sogar die Jungen säugen können. Das Laktationshormon weckt den Mutterinstinkt. Aber das Hormon wirkt nur während der ersten Tage der Milchabsonderung. Für die Inganghaltung der Milchbildung ist ein neuer Mechanismus erforderlich, und der ist der wichtigste. Durch den Saugreiz des Kindes wird die Milchbildung angeregt. Das geschieht nun nicht durch unmittelbaren Reiz, sondern durch Vermittlung der Rückenmarksnerven. Wenn man nämlich bei säugenden Hündinnen die sensiblen Rückenmarksnerven durchtrennt, hört die Milchabsonderung auf. Wird die Brust vollkommen leer getrunken, so kommt es zu einer vermehrten Absonderung von Milch. Bleiben aber Reste zurück, wird die Absonderung geringer. Mit diesem Mechanismus stellt sich die Brust auf den Nahrungsbedarf des Kindes ein. Wenn wir also die Milchbildung erhöhen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass die Brust bis zum letzten Tropfen entleert wird. Vermag das Kind selbst die Brust nicht ganz leer zu trinken, muss sie leer gedrückt werden, in einer Weise, die jede geschulte Schwester der Mutter zeigen kann. Eine Voraussetzung muss freilich erfüllt sein. Die Mutter darf nicht durch schwere körperliche Arbeit beansprucht sein, sonst geht die Milchleistung mit Sicherheit zurück. Nur leichte Hausarbeit wird ohne Schaden vertragen. So führt uns das Studium des scheinbar komplizierten Mechanismus für die Milchbildung doch zu einem recht einfachen Schluss. Wenn die Mutter ausreichend ernährt ist, gesund ist und keine schwere Arbeit verrichten muss, genügt es, für vollständige Entleerung der Brust zu sorgen. Dann wird das Kind meist auch ausreichend Milch bekommen. Erwünscht ist, dass der Säugling mindestens ein Vierteljahr lang Brustnahrung erhält. Danach kann es ohne Schaden auf künstliche Ernährung umgestellt werden. Wenn aus besonderen Gründen die Milchabsonderung unzureichend bleibt, muss zunächst am besten in Form einer Zufütterung zur Frauenmilch künstliche Nahrung gegeben werden.